Freue mich, bei euch zu sein. Und ja, ich glaube, das ist wirklich Gemeinde, oder? Das heißt, wenn ein Glied des Leibes leidet, dann leiden wir alle zusammen mit. Und gleichzeitig wird, sagt die Bibel, wird eins verherrlicht, wird erlebt eins einen Durchbruch und wir freuen uns alle mit und beides steht nebeneinander. Und das ist, wie wir Gemeinde leben und erleben. Und ich freue mich sehr. Kommt das hier eigentlich? Sonst ist auch. Kriegen wir das auch hin. Ja, ich war schon ein paar Mal hier, trotzdem wird mich wahrscheinlich nicht ganz jeder kennen. Bin Lukas Knies aus dem schönen St. Georgen hier im Schwarzwald, nicht so weit weg von euch. Und genau, darf dort das Gebetshaus leiten, Haus des Gebets St. Georgen. Und ja, das ist, wo ich mich auch so verbunden fühle mit euch. Ich habe diesen Slogan hier, Kirche als Netzwerk. Und das ist meine tiefste Überzeugung, dass es gibt ganz viele Ortsgemeinden, ganz viele Kirchen, ganz viele Christen. Aber letztlich sind wir alle untereinander vernetzt und sind Leib Christi. Und auch als Gebetshaus leben wir das, dass wir mit Christen aus allen möglichen Hintergründen, Konfessionen, Frömmigkeitsstilen zusammenkommen, um Tag und Nacht zu beten. Das ist so der Kern von dem Dienst, in dem ich sein darf. Das ist hier... Dein iPad will nicht so, wie es soll. Und ich freue mich auch zu sprechen in dieser Serie, die ihr jetzt gerade habt. Hirtengefäß ist, glaube ich, euer Neologismus, den ihr da geschaffen habt. Eine Wortneuschöpfung. Es geht darum, wie können wir auch in dieser Zeit als Kirche, als Gemeinde, als Gemeinschaft diese hirtlichen Strukturen und diesen hirtlichen Herzschlag leben. Und ich habe euch ein ganz, ganz schönes Thema mitgebracht. Und zwar habe ich das genannt segensreiche Konfliktkultur. Das ist so ein richtig schönes Thema, alle freuen sich schon. Und es hat heute Morgen vielleicht ein bisschen mehr fast Seminarcharakter als Predigtcharakter. Aber ich glaube, dass es enorm wichtig ist, dieses Thema. Und ich weiß nicht, wie es dir geht bei dem Punkt Konflikte. Für mich war das ein Thema die letzten Jahre, weil ich gemerkt hatte, Konflikte waren für mich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich weiß nicht, mal ganz kurz, für wen ist Konflikte ein positiv besetztes Thema? Ah ja, es gibt drei Leute, ja. Wer würde sagen, Konflikt ist etwas Negatives? Wer hebt ungern seine Hand? Ja, also für mich war das so ein Ding, ich hatte in meinem Masterstudium einen Kurs, der hieß Konflikttransformation und wir mussten im Vorfeld auf den Kurs, mussten wir reflektieren, wie in unserer Familie Konflikte gelebt wurden und wie wir so zu Konflikten stehen und was unsere Denkweise ist und ich war so damit konfrontiert, dass ich Denken hatte von, der Idealfall ist, es gibt keine Konflikte, Konflikte sind schlecht. Und man muss versuchen, Konflikte um alle Fälle zu vermeiden. So, das war so meine Familienprägung und meine Denkweise. Und ich habe gemerkt, dass es mein absoluter auch Deckel ist in meiner Ehe, in meiner Leitung, in allem, dass ich einfach Konflikten fliehe, sie versuche zu vermeiden und dann Teppich kehre oder wie auch immer und nicht konfrontieren kann, nicht Dinge ansprechen kann. Oder wenn mich jemand konfrontiert, dann winde ich mich da raus und ich habe angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und da nehme ich euch halt ein bisschen so auf eine Reise mit oder auf einen kleinen Teil von dieser Reise, wo ich mich auseinandergesetzt habe mit dem Thema Konflikte und gemerkt habe, okay, wir müssen als Christen lernen, Konflikte gesund anzugehen, weil ein Konflikt ist erstmal weder gut noch schlecht, sondern komplett neutral. Konflikt ist einfach nur, wenn zwei Menschen oder viele Menschen aufeinandertreffen und sie echt sind, dann wird es zu Konflikten kommen. Das heißt, wenn ihr eine einigermaßen gesunde Gemeinde seid, habt ihr Konflikte. Ich werde immer ganz nervös in Gruppen oder in Beziehungen, wo Leute sagen, wir haben nie einen Konflikt. Da werde ich immer ganz nervös. Warum werde ich nervös? Weil das heißt, entweder ist da einer nicht echt oder es ist eine ganz komische Kultur, wo sich niemand traut, was zu sagen und man schweigt Dinge weg. Konflikte sind, wenn verschiedene Menschen, du und ich, wenn wir aufeinandertreffen, wenn wir auch eng miteinander laufen, dann werden wir uns reiben. Weil ich habe meine Prägung, du hast deine Prägung. Ich habe meine Persönlichkeit, du hast deine Persönlichkeit. Und wir alle sind noch nicht Jesus vollkommen ähnlich in allem und so weiter, sondern wir reiben uns aneinander. Und selbst Jesus, wenn du dir sein Leben anschaust, war für mich echt auch ein Durchbruch gedanklich, dass er ständig Konflikte hatte. Also der Idealfall von Jesus war nicht, er läuft durch die Gegend und alle haben ihn lieb und er hat alle lieb und es kam nie zu Konflikten, sondern Jesus war so Otternbrut, ja, das war so Jesu Konfliktkultur mit den religiösen Führern der damaligen Zeit. Und wir leben in tausenden Konstellationen, in der Familie, in Freundschaften, in Hauskreisen, hier in der Gemeinde oder wo immer du bist. Und es wird Konflikte geben und es gibt Konflikte. Und die Frage ist, können wir gesund damit umgehen? Und haben wir gelernt von Jesus, wie man damit umgeht? Und ich habe euch einen Text mitgebracht aus Matthäus 18. Matthäus 18, das ganze Kapitel ist so eine Rede von Jesus. Und es ist interessant, es ist nur eine von zwei Stellen überhaupt, wo Jesus das Wort Ekklesia, also Gemeinde oder Kirche, in den Mund nimmt. Und Matthäus 18 ist so eine Stelle, hier ist schon die drei Verse, die wir uns anschauen. Jesus redet über, hey, was ist wahre Größe? Jesus redet drüber, was heißt es? Wie achten wir aufeinander? Und dann erzählt er dieses Gleichnis und sagt, hey, da ist ein Hirte, und da sind 100 Schafe und eins läuft weg und er geht diesem einen Schaf nach und holt es zurück und er zeilt so sein Hirtenherz. Und dann kommt diese Stelle hier und da heißt es, wenn dein Bruder sündigt oder deine Schwester, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen nochmal zu ihm. Denn jede Sache soll aufgrund der Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Will er auch auf diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer. Wenn du diese Geschichte anschaust, ich weiß nicht, welche Bibelübersetzung du liest, es gibt ja diese Bibel, diese Überschriften über verschiedene Abschnitte, die sind nicht Heilige Geist inspiriert, sondern irgendwelche Menschen haben sich gedacht, wie benennen wir diesen Abschnitt? Und ich lese dir mal ein paar Titel für diesen Abschnitt vor. Zum Beispiel vom Verfahren gegen Brüder, die gesündigt haben. Oder brüderliche Bestrafung. Oder Zurechtweisung und Gebet in der Gemeinde. Oder Verhalten gegen sündige Brüder. Oder wie hier in der Neuen Genfer, die wir gerade gelesen haben, heißt es die Verantwortung für den Bruder. Und in den Überschriften siehst du schon viel von der Denkweise der jeweiligen Bibelübersetzungsgesellschaft oder Personen, die das gemacht haben. Und ich will mit euch da ein bisschen durchgehen und das dann sehr praktisch runterbrechen auf deinen und meinen Alltag und auf deine und meine Situation hier in dieser Gemeinde oder in deinem Hauskreis oder in dem Kontext, wo du bist, bei mir im Gebetshaus oder so, wo auch immer wir sind. Weil Jesus ist hier unglaublich praktisch. In Vers 15, ich lese dir nochmal in der Elberfelder Übersetzung, da heißt es, wenn aber dein Bruder sündigt, geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder gewonnen. Das Erste, was ich schon mal so gut finde, Jesus hat eine ganz realistische Vorstellung von dem Leben miteinander. Er sagt, es wird normal sein, dass ihr Konflikte habt. Es wird normal sein, dass ihr euch aneinander versündigt. Es wird normal sein, dass ihr euch streitet. Das wird es geben. Jesus geht nicht von einer Gemeinde aus und von einer Gemeinschaft von Christen, wo ja die irgendwie die Frucht des Geistes, Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern er geht davon aus, dass es zu Konflikten kommt. Und wenn du in die Bibel reinschaust, ist es total heilsam, weil du siehst irgendwie in der Apostelgeschichte, die hatten Zoff. Ja, Apostelgeschichte 6, da kam die eine und gesagt, ja, die Witwen, die kriegen nicht so viel wie die und das ist schlecht verteilt, wir müssen es irgendwie lösen. Und dann mussten sie die Gemeinde neu ordnen, wie sie das machen. Oder der heilige Paulus, ja, hat sich über ein Thema von Mitarbeiterführung dermaßen gestritten mit einem anderen, mit dem Barnabas, dass sie nicht mehr zusammenarbeiten konnten. Oder Apostelgeschichte 15, liebe ich, wie sie sagen, da gab es ein heftiges Wortgefecht über ein Thema und die haben sich angeschrien und Bibelstellen in den Kopf gehauen, es muss mega wild gewesen sein und es waren alles Juden. Und wenn ihr schon mal Juden diskutieren gesehen habt, das war nicht so gesittet wie wir Deutsche, das ging heiß her. Und zum Schluss kamen sie an den Punkt, dass sie gesagt haben, okay, uns und dem Heiligen Geist hat es wohlgefallen, das so zu tun. Aber der Weg dahin war ziemlich konfliktreich. Und wenn du dann anschaust, die Briefe von Paulus zu lesen, dann denkst du, boah, so schlimm sind unsere Gemeinden gar nicht, ja, weil da war Spaltung und Durcheinander und die haben sich, Paulus sagt an der Stelle, ihr fresst euch ja gegenseitig auf. Ja. Und das ist einfach normal, weil du und ich, wir sind einfach gebrochene Menschen und wir brauchen Jesus. Und nicht nur ganz am Anfang, wenn wir sagen, wir brauchen Jesus, damit unsere Sünden vergibt und wir Christen werden, sondern ich brauche ihn jeden Tag und je länger ich mit ihm gehe, desto mehr merke ich, in mir ist so viel Potenzial von Ungutem und ich brauche meinen Erlöser täglich und wir brauchen ihn im Miteinander täglich. Und Jesus sagt deswegen, hey, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, wenn du deine Schwester sündigen siehst, wenn er dich nervt, wenn da ein Konflikt ist zwischen euch, geh hin. Können wir das mal miteinander sagen? Geh hin. Okay, ihr seid noch nicht so geübt. Nochmal, geh hin. Okay. Responsive Culture und so. Er sagt, es kann dir nicht egal sein, wenn du jemanden siehst, der auf eine Weise lebt, wie es nicht im Willen Gottes ist, und er ist dein Bruder, deine Schwester. Es darf dir nicht egal sein. Geh hin. Und ich finde das so krass, weil Jesus ist so ultra proaktiv. Ich war dieser Typ von, da ist ein Konflikt oder ich sehe, jemand macht was und ich finde es nicht gut und so. Und dann habe ich gedacht, ja, wir bügeln das nieder und ich gehe, wie auch immer. Aber Jesus ist so krass, geh hin. Wenn du was siehst, geh hin. Es ist sogar an einer anderen Stelle in der Bergpredigt, die sagt Jesus, wenn du in den Gottesdienst gehst und du weißt, da hat jemand was gegen dich. Also nicht mal du hast ein Problem, sondern ich weiß irgendwie, der Martin, der hat ein Problem mit mir. Irgendwas war gestern, ja, und deswegen hat er ein Problem mit mir. Muss ich hingehen, sagt Jesus, und es klären, bevor ich Gott anbete. Das heißt, Jesus legt enorm viel Verantwortung auf dich und mich und sagt, wenn ihr miteinander lebt, wenn ihr Gemeinschaft lebt, wenn ihr Gemeinde lebt, dann ist es nicht nur irgendwie der Pastor ist dafür verantwortlich, alles zusammenzuhalten und wir schaffen hier irgendwie Hirtengefäße, wo es ein paar Verantwortliche gibt. Er sagt, wenn du was siehst, bist du verantwortlich. Wenn jemand was gegen dich hat, bist du verantwortlich. Geh hin. Und das hat mich ultra genervt, als ich das damals gelesen habe, weil ich dachte so, ich bin so voll heilig. Ich habe immer auch so gedacht, ich bin so, glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Ich bin halt so ein Friedlebender. Aber dabei war ich nur ein Schisser. Und ich war so konfrontiert mit Jesus, der sagt, hey, wenn du was siehst, was dir nicht gefällt, dann geh hin. Wenn du weißt, er hat was gegen dich, dann ergreif die Initiative. Er sagt, geh hin und versuch ihn zurechtzubringen. Konfrontier ihn mit der Sache. Und konfrontieren kann sehr unterschiedlich sein. Das heißt nicht, dass du jedes Mal wie Nathan, der Prophet, auftreten musst bei David und so, boof, in your face, ja. Sondern es kann auch sein, zu sagen, hey du, ich habe das beobachtet, könnte es sein, dass. Also je nachdem, was da ist, hat es verschiedene Heftigkeit. Aber das ist was auch Paulus immer wieder sagt, zum Beispiel in Galater heißt es, Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch vom Gottesgeist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Das ist, wie Gott sich das vorstellt im Miteinander. Es ist einfach okay und normal, dass Sünde in unserer Mitte ist. Es ist einfach okay und normal, dass jeder von uns in Fehltritte rennt. Es ist einfach okay und normal, dass wir uns aneinander reiben. Was aber nicht okay ist, ist, wenn wir es nicht angehen, wenn wir nicht aufeinander zugehen. Und er sagt, bring den anderen zurecht, geh hin. Und das heißt nicht auch nur einmal, das kann auch bedeuten mehrmals, ja, die griechische Wortform hier ist, es kann auch ein wiederholendes Hingehen sagen, ich versuche das mit dir zu klären, ich versuche mit Martin das zu klären, so gut ich kann, und ich gehe wieder hin und ich suche den Weg und ich suche sein Herz und ich bin da dran und ich bete für ihn und wir gucken, kriegen wir diesen Konflikt gelöst. Und wenn wir dann merken, das funktioniert nicht, sagt Jesus, okay, dann gibt es eine Eskalationsstufe, die geht noch weiter. Er sagt, wenn er aber nicht hört, dann nimm noch ein oder zwei mit dir, damit alles durch zwei oder drei Zeugen Mund festgestellt wird. Er sagt, okay, da gibt es eine neue Eskalationsstufe, so Martin und ich kriegen es miteinander nicht gebacken. Dann sage ich, okay, dann nehme ich doch den Philipp mit. Weil der Philipp, der hat das vielleicht mitbekommen, ja, und den nehme ich dazu und wir reden zu dritt über die Sache und sagen, okay, Martin, guck mal, ich würde es so sehen, jetzt ja mal einen Philipp mitgebracht und versuchen das zu klären. Und am besten jemand, der halt irgendwie von beiden anerkannt ist und nicht sozusagen mein bester Freund und der hasst den auch oder so, sondern so ein bisschen zu gucken, okay. Ja, und hier sagt, okay, und dann, und das Grundprinzip hier drin ist, den Kreis derer, die das betrifft, so lange wie möglich, so klein wie möglich zu halten. Und wenn Jesus, ist ja irgendwie simpel, ne? Wenn Jesus so aufzeigt, wie wir das machen sollen, okay, wir gehen hin, wir versuchen es zu klären, wenn wir es nicht geklärt kriegen, nehmen wir Geschwister mit und versuchen es dann zu klären, ja, ist irgendwie simpel, aber wenn wir ehrlich sind, meistens machen wir es eben genau nicht so, sondern ich sehe was beim anderen, was mich stört und dann fresse ich es in mich rein oder ich rede mit allen anderen drüber, aber nicht mit ihm. Also ich weiß, bei euch gibt es sowas nicht, aber es gibt Gemeinden, da wird hintenrum geredet. Da gibt's Gebetsgruppen, da wird getarnt als Gebetsanliegen mitgeteilt, wie schlimm der Pastor oder wie schlimm der oder der ist. Und jetzt lasst uns noch beten. Und dieses Gebetsanliegen verbreitet sich dann. Aber die Person wird nicht angesprochen. Und Jesus sagt, geh hin allein, wenn es nicht klappt, dann geh hin mit einer weiteren Person. Und dann sagt er, wenn ihr es nicht hinkriegt als kleine Gruppe, dann sagt er in Vers 17, wenn er nicht auf sie hört, sage es der Gemeinde. Wenn aber auch die Gemeinde nicht hört, soll ihr sein wie ein Heide oder Zöllner. Das ist die nächste Eskalationsstufe. Er sagt, die nächste Eskalationsstufe ist, okay, ihr kriegt es zu zweit, zu dritt, zu viert nicht hin. Okay, also nehmt ihn in die ganze Gruppe, die das betrifft. Ja, das heißt nicht, dass man es im Sonntagmorgen-Gottesdienst machen muss. Das kann auch heißen, wenn es seinen Hauskreis betrifft, dann bringt ihr das auf Hauskreisebene oder wenn es was auch immer. Also man bringt es in die Gruppe und versucht es dort zu klären. Und dann sagt Jesus sogar, es gibt eine Eskalationsstufe. Manchmal kriegt man die Dinge nicht geklärt und dann sagt er, okay, dann müssen wir getrennte Wege gehen. Dann geht das nicht zusammen. Und dann gibt es diesen Satz, dann sei er wie ein Heide und ein Zöllner. Und der Satz wurde häufig sehr, sehr missverstanden. Im Sinne von, da ist eine Person, die hat nicht so gelebt oder ist nicht so gemacht, wie wir das wollten. Jetzt haben wir die aus unseren Kreisen ausgeschlossen. Ein Sünder. Und wir meiden den Kontakt und solche Geschichten. Was Jesus hier sagt ist, er sei wie ein Heide und ein Zöllner. Und der Herzschlag von Jesus ist, was er da vorne im Gleichnis sagt, wenn 99 dastehen und eins ist verirrt, dann gehst du hin und du versuchst es zu gewinnen. Er sagt, es gibt irgendwann den Punkt, da seid ihr nicht mehr als Gruppe, da ist es nicht mehr Teil von dieser Gruppe und dann ist er dir wieder wie ein Zöllner und Sünder. Und Jesus war bekannt als Freund der Zöllner und Sünder. Wir müssen ihn wie ganz neu gewinnen. Das heißt nicht, ich ächte diese Person. So, der Martin, den habe ich jetzt ausgeschlossen. Es darf niemand mehr mit ihm reden. Sondern nein, wir merken irgendwann, okay, das geht nicht mehr zusammen und wir brauchen für die Gruppe oder warum auch immer eine Trennung, aber dann wäre mein Herz immer noch, okay, er ist mir wie ein Zöllner und Sünder, ich versuche ihn wieder zu gewinnen, aber eben als außerhalb meiner Gruppe und nicht mehr als Teil meiner Gruppe. Und das ist eigentlich relativ simpel, aber ich kenne ehrlich gesagt wenig gesunde Konfliktkulturen in christlichen Kreisen, weil wir haben so eine schwere Hypothek in christlichen Kreisen. Wir haben zum Beispiel diese Hypothek, dass wir denken, wir haben dieses Idealbild, es dürfte keine Konflikte geben. Aber glaubt mir, es darf in der FEG, TTC Neustadt, darf es Konflikte geben, das ist einfach okay. Weil ihr seid einfach alles, vielen Dank, Menschen mit Geschichte, mit, wir sind alle gebrochen, wir brauchen Jesus, okay, wenn es Konflikte gibt. Es gibt auch andere Hypotheken, nämlich, dass wir so überspirituell an Konflikte rangehen. Dass wir versuchen, jeden Konflikt wegzubeten. Aber manche Konflikte kann man nicht wegbeten, sondern du musst halt lernen, mit einer Person zu reden und es zu konfrontieren. Und ich habe das mal versucht, das Ganze hier in fünf praktische Punkte runterzubrechen. Wie lebe ich das in meinem Umfeld? Und das denke ich jetzt auf, einfach, ich habe einen persönlichen Konflikt mit jemandem, der auch an Jesus glaubt. Ich denke das auf der Ebene von, ich sehe jemanden, der wirklich als Christ in eine Sünde reingeht und ich sehe das. Und ich sehe das einfach auch nur auf der Ebene, meinetwegen ist bei mir im Gebetshaus, da passieren Dinge, die unserer Organisationskultur widersprechen. Also wo wir gesagt haben, so wollen wir das leben und dann sehe ich meine Mitarbeiter und die machen das ganz anders. Auf diesen Ebenen sehe ich das. Fünf Punkte, was kannst du machen mit Konflikten in deinem Umfeld? Punkt 1 ist Selbstreflexion. Bevor Jesus sagt, geh hin, spricht er über das Hirtengleichnis. Und es ist so matchentscheidend, mit welcher Herzenshaltung wir zu jemandem hingehen. Und Jesus sagt, es gibt eine Gefahr, nämlich dass du ganz genau siehst, da ist ein Splitter da hinten bei der im Auge, aber du hast einen riesen Balken im Gesicht. Und diese Gefahr ist dann, dass du hingehst und du popelst mit einem Balken in deinem Auge, versuchst einen Splitter aus dem Auge des anderen zu entfernen. Und das ist ein sehr, sehr sensibler Eingriff. Ja, wenn du einen Splitter im Auge hast, dann willst du, dass das gut gemacht wird und nicht, dass jemand kommt, der auch noch selber einen Balken drin hat. Ja? Und Jesus sagt, diese Gefahr ist da. Das heißt, bevor ich hingehe, stelle ich mir ein paar Fragen und sage, okay, warum triggert mich das? Ist es einfach nur mein Geschmack? Ist es jetzt wirklich ein Problem? Und meistens sind es ja auch Sachen, die emotional sind. Also ist ja, Konflikte sind ja nicht sowas, wo wir so rational rangehen und sagen, okay, diese Person sieht das so, ich sehe das so und deswegen schlagen wir uns jetzt den Kopf ein. Sondern es ist ja was das macht ja was mit uns und die Emotion muss ich erstmal zu Gott bringen und sortieren und irgendwie so. Und dann gucke ich, was ist denn mein Motiv? Weil zum Beispiel, es gibt ein Hauptmotiv für Konflikte und das ist, ich will mich durchsetzen und Recht haben. Und dieses Motiv verbietet Jesus. Er sagt, es geht darum, den anderen zu gewinnen, nicht Recht zu haben. Und ich gehe mit einer demütigen, nachdem ich mich selber reflektiert und mir selber bewusst gemacht habe, was für Abgründe in mir sind und dass ich gar nicht sicher sein kann, ob meine Motive rein sind. Und ich mache mir bewusst, dass der andere ein geliebtes Kind von Gott ist. Und ich gehe dann auch mit einer gewissen Demut rein, zu sagen, es kann auch sein, ich sehe das falsch. Und ich, manchmal bin ich in Gespräche reingegangen, habe danach gemerkt, okay, das Problem war ich. Und meistens ist das Problem auch nie 100% die eine oder andere Person, sondern meistens ist es recht komplex. Das heißt, ich gehe mit einer gewissen Demut dort rein und schauen wir das an. Das Zweite ist, wir führen Vier-Augen-Gespräche. Bevor wir das als Gebetsanliegen an unsere Telegram-Channel mit 17 Leuten durchschicken, der Herbert, der hat echt ein Problem und ich werde jetzt mit dem reden, bitte betet alle und sagt euren Leuten Bescheid, sie sollen auch beten. Bevor ich mit allen anderen drüber rede, gehe ich hin und ich versuche so schnell wie möglich und so direkt wie möglich die Dinge zu konfrontieren. Und da kann man viel richtig und viel falsch machen. Die Art und Weise, wie ich da dran gehe. Und ich habe gemerkt, es gibt ja so Feedback-Techniken und so und die sind total hilfreich, aber hauptsächlich ist es deine Herzenshaltung, die kommt durch, egal wie schlecht deine Feedback, also ob du das in Ich-Botschaften und wohl formuliert und so mit pädagogischem Gedöns drumherum. Wenn dein Herz hart ist, rechthaberisch, kommt es durch. Und wenn du ein wohlwollendes, liebevolles Herz von einer Person hast, dann kommt es durch, auch wenn du es nicht gut sagt, du bist ein Arsch, aber trotzdem kommt dein Herz durch. Und am besten ist beides, ja, eine gute Herzenshaltung und ein bisschen überlegt, wie sage ich das der Person. Das ist einfach so, was ich immer mache, also wenn ich wirklich ein schwieriges Konfliktgespräch habe oder ich muss mir wirklich überlegen, was sage ich da, dann mache ich das wirklich manchmal, dass ich mir das aufschreibe oder innerlich durchgehe nach dem WWW-Feedback. Kennt das irgendjemand, WWW-Feedback? Hat nichts mit World Wide Web zu tun, sondern steht für drei Punkte. Das erste ist Wahrnehmung. Ich sage der Person, was ich wahrgenommen habe. Also statt, dass ich sage, du bist immer, sage ich, hey, ich habe am Sonntag gemerkt, dass du, oder gesehen, dass du, wir reden über was ganz Konkretes. Auch nicht nebulös über, verschiedene Leute kamen auf mich zu und ich habe das schon öfters gehört, dass, wer, wann, wie, wo, was war los? Also ich tue einfach nur meine Wahrnehmung und die kann auch falsch sein, weil es ist meine subjektive Wahrnehmung. Ich denke nicht, dass ich eine göttlich objektive Sicht auf diese Situation habe. Wahrnehmung. Ich habe wahrgenommen das. Zweitens, ich versuche zu beschreiben, was ist die Wirkung davon gewesen. Zum Beispiel, Herbert, dass du dermaßen in das Mikro reingeschrien hast wie ein Irrer, hat alle sehr verschreckt und die Gäste, die haben mir gesagt, sie werden nie wieder hierher kommen. Das war die Wirkung. Oder die Wirkung kann auch sein, es hat mich wirklich verletzt oder es hat, wie auch immer. Und ich beschreibe, was war die Auswirkung? Und dann kann ich ein drittes W, Wunsch formulieren. Also Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Ich sage nicht, du musst es so machen, sondern ich kann sagen, in Zukunft würde ich mir wünschen, Herbert, dass du darauf achtest, wie laut du in dieses Mikro reinbrüllst. Das ist jetzt ein doofes Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Also ein Klassiker, den man ja schön feedbacken kann, den man dauernd feedbacken muss, ist Leute, die unpünktlich zu Meetings kommen. Gibt's hier nicht, oder? Ihr habt es so schlau gemacht, dass man sagt, um 10 ist Gottesdienst, aber eigentlich geht's erst mal um 11 los. So. Aber eigentlich geht's um 10 los, weil es ist halt Gemeinschaft davor, aber das ist schlau. Das heißt, selbst wenn man zu spät dran ist und erst um 9:45 hier ist, ist man noch halb pünktlich. Und was das absolut Entscheidende ist, wenn man sagt, wir wollen eine gesunde Feedback-Kultur, wir wollen eine gesunde Konfliktkultur in der Gemeinde haben oder in der Gruppe, in einem Hauskreis oder wo auch immer, das Entscheidende ist nicht so sehr, ob wir die wie gebe ich ein Feedback-Technik perfekt beherrschen. Das Entscheidende ist, wie nehmen Leiter Feedback an? Wie lassen sie sich konfrontieren? das prägt viel mehr eine Feedback-Kultur. Also das heißt, am Anfang habe ich mich mit dem Thema, okay, ich muss Konflikte führen, ich muss lernen, Leute zu konfrontieren, bin dann so zu Leuten hin, habe echt angefangen, die schwierigen Gespräche zu führen. Und wenn du so merkst, Gott führt dich in so einen Prozess, du musst lernen, mit Konflikten umzugehen, dann wunder was, plötzlich hast du auch ganz viele. Und oder merkst du, wow, da gibt es eigentlich schon ganz lange welche, ich habe die nur immer gedeckelt und nicht den Raum gegeben. Und dann musste ich die schwierigen Gespräche anfangen zu führen. Und so. Und irgendwann habe ich gemerkt, das Hauptding ist, wenn ich das hier gesund prägen will, ist, lebe ich das als Leiter, dass Leute zu mir kommen können, mich feedbacken können und ich gehe nicht in Rechtfertigung gleich. Und ich bügel es nicht ab, sondern Feedback, Rückmeldung, jemand konfrontiert mich mit was, ist ein Geschenk. Manchmal wirklich hässlich verpackt, aber es ist immer noch ein Geschenk. Ich oder die Situation oder die Gemeinde oder was auch immer, ist der anderen Person so wichtig, dass sie es anspricht. Deswegen wertschätze ich das erstmal, wenn jemand zu mir kommt, auch wenn das Geschenk manchmal hässlich verpackt ist, voller Emotionen, angeschrien und keine Ich-Botschaften. Und oftmals, wenn man dann gleich sagt, das nehme ich nicht, ist gar nicht schlau, sondern man nimmt das mal mit und sagt, okay, Herbert, da muss ich drüber nachdenken, danke dir. Und dann nehme ich das mal mit und dann packe ich es mal aus und dann schaue ich mir das mal an und dann sage ich, einen Tag später zum Herbert, sag, hey Herbert, an dem Punkt, das hat mir total geholfen, vielen Dank. Oder ich kann ihm auch sagen, Herbert, ich habe das durchgedacht und ich kann auch deinen Standpunkt verstehen, aber so und so und so, das ist, warum wir das hier so leben und deswegen wird eben nicht ins Mikro geschrien. Jesus sagt, wir sollen hingehen und das Gespräch führen. Der dritte Punkt ist, was machen wir dann? Wir sagen, es ist das Mehraugengespräch, habe ich es genannt, ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt. Wir nehmen die Leute mit rein, das haben wir uns angeschaut. Der vierte Punkt ist das Gemeinschaftsgespräch. Und hier wirklich, das Thema wird gleich so, ich weiß nicht, wie ihr das lebt hier in der FEG oder ob die FEG allgemein da irgendwie was hat oder so, wie man das lebt. Es geht jetzt nicht um krasse Gemeindezuchtthemen und tralala. Es geht einfach darum, hey, in eurem Hauskreis, da ist einer, der kommt immer zu spät, wie geht ihr damit um? Oder in Gebetskreisen. Oh, ich hab gestern den ganzen Tag Gebetsseminar gehalten und ich habe den Leuten auch gesagt, bitte, bitte, bitte habt eine gute Feedback-Kultur in euren Gebetskreisen. Bitte sprecht die Dinge an. Weil es gibt immer irgendeine Gisela, ich hoffe, niemand heißt hier Gisela, die zum Beispiel einfach immer 5 Minuten am Stück betet wie ein Maschinengewehr. 17 Themen und alle haben in der Zeit irgendwie die Packliste in ihrem Urlaub durchgegangen, aber sind völlig geschrottet für das Meeting oder für das Gebetstreffen. Aber keiner traut sich das anzusprechen, weil wir sind ja hier im Gebetszeit. Nee, bitte sprich das an, das stört alle. Geh hin, wenn es dich stört. Und es gibt den Punkt, und wir hoffen, dass wir ihn selten erleben, das ist der fünfte Punkt, dass Jesus sagt, es ist realistisch, dass wir manchmal getrennte Wege gehen müssen. Manchmal funktioniert das nicht mehr in einem Team zusammen. Manchmal geht das nicht mehr in der Gemeinde, den Weg zusammen weiterzugehen. Und dann ächte ich die Person nicht, sondern versuche sie weiter zu gewinnen und zu lieben und nachzugehen. Aber es gibt Grenzen, wo wir sagen, da müssen wir eine Linie ziehen. Und das wird oft nicht gemacht, weil wir Angst haben, dem Einzelnen zu sagen, Martin, sorry, du bist heute mein Beispielopfer, wir können nachher da einen Konflikt drüber führen. Ich habe Angst vielleicht, weil wenn ich Martin jetzt aus dem und dem Team rausnehmen würde wegen der und der Sache und dann ist vielleicht unsere Beziehung gestört und was auch immer und ich will es nicht ansprechen und ich habe da irgendwie, ich schade der gesamten Gruppe, weil ich das nicht mache. Und manchmal müssen wir abwägen zwischen, wo müssen wir die Gruppe schützen vor einem sündigen Verhalten, vor einem ungesunden Umgang mit was auch immer. Und deswegen müssen wir die einzelnen Personen hart konfrontieren und zur Not auch wirklich sagen, okay, du kannst hier in dieser Gruppe nicht mehr teilnehmen. Und ich habe wirklich einen langen Anlauf gehabt bei dem Thema und habe die letzten Jahre angefangen, das mehr und mehr zu machen und mittlerweile, letzte Woche hatte ich so ein paar Erfolgserlebnisse, weil ich hatte so ein paar richtig blöde Konfliktgespräche mit Leuten, auch so ungeplante. So, ich habe vor gepredigt und nach dem Gottesdienst, ich hatte so 3-4 Gespräche mit Leuten, die einfach ultra nervig waren Und ich habe richtig gemerkt in den Gesprächen, es macht mir richtig Spaß. Und ich kann einfach sagen, ich sehe das komplett anders und wir können das hier nicht so machen. Und ja, die so und so hatte ich zum Taufkurs eingeladen, ich lade dich hiermit wieder aus. Aber ich habe dich total lieb und lade dich ein, mit uns im Weg zu gehen, aber mit der und der Sache. Und ich war richtig so glücklich, wow, Gott kann unser Herz verändern. Und mittlerweile, also es ist ja nicht so, dass ich Beef suche, aber ich kann's. Ich kann auch starken Persönlichkeiten einfach sagen, nein, und hier ist eine Grenze. Und ich will das nicht. Und das hätte ich einfach nicht gekonnt vor 3 Jahren. Und das war für mich so ein richtiges Win, nachdem ich da irgendwie echt innerhalb von kürzester Zeit irgendwie so richtig viele Beef-Gespräche hatte und gedacht habe, was war denn da los? Und mein einziger Glückspunkt war so, es geht. Ich weiß noch genau, wie ich vor 2 Jahren mich da rausgewunden hätte und so ganz diplomatisch 3-mal ums Eck und wie auch immer und danach hätten wir uns alle lieb gehabt, aber es wäre komisch gewesen, die Situation. Und jetzt konnten wir einfach einen klaren Cut setzen und es war so schön. Was will ich euch als Hirtengefäß mitgeben? Ich möchte euch mitgeben, dass das Hirte nicht abzuschieben ist nur auf Jesus oder auf den Pastor oder ein paar Leiter, sondern du bist verantwortlich für deinen Bruder, für deine Schwester. Und wenn du etwas siehst, was dich stört oder du weißt, jemand hat etwas gegen dich oder du siehst etwas, wo du sagst, ey, wir haben gesagt, als Gemeinde leben wir so, aber eine Person lebt es ja ganz anders, dann gehe ich hin und ich spreche das an, liebevoll. Und versucht, die Person zu gewinnen. Und wenn das wirklich ein größeres Thema ist, wir kriegen das zu zweit nicht hin, also bitte auch nicht jetzt bei jedem Popelthema anzufangen, ich brauche ein Konfliktgespräch mit dir, aber wenn es um was Wesentliches geht, dann gehe ich dem nach und ich nehme mir die Zeit und ich nehme mir die Energie und die Person ist mir so wichtig, dass ich die Strecke gehe und ich sage nicht, ja, gut, der Herbert halt. Weil wir brauchen das so sehr, ich brauche so sehr, dass Menschen mir Dinge sagen und spiegeln und mich konfrontieren. Und ich will, dass wenn du siehst, dass ich in Sünde laufe, dass ich lieblos mit Menschen umgehe, dass ich was auch immer, ich will, dass du es mir sagst, weil ich brauche meinen Bruder, ich brauche meine Schwester, dass du mir das sagst. Und du brauchst, dass dir das jemand sagt. Deswegen, wenn jemand zu dir kommt und sagt, Gisela, ich liebe dein Herz, wie du da betest. Es ist nur so, dass es uns allen enorm schwerfällt, dir zu folgen, wenn du 17 Gebetsanliegen durchbetest und beim Gebetsanliegen 3, da hätte ich echt ein Herz für gehabt, aber du warst dann schon viel weiter. Und mein Wunsch wäre, dass du ein Gebetsanliegen betest und vielleicht 1 Minute und du kannst ja danach wieder beten. Und mal gucken, ob Gisela sich darauf einlässt. Und wenn Gisela sich nicht darauf einlässt, dann rede ich nochmal mit ihr und sage, Gisela, wir haben doch letzte Woche geredet. Ich habe jetzt nicht die Stoppuhr angehabt, aber es war schon relativ lang. Es fiel mir echt schwer, mich zu konzentrieren. Ich hatte auch das Gefühl, dass der Herbert auch schon irgendwie ganz woanders ist. Also zumindest hat er seine E-Mails gecheckt. Und wie wäre es denn, du versuchst wirklich nur ein Gebetsanliegen kurz zu halten. Ich liebe ja dein Herz, aber es wird uns allen helfen. Und wenn es gar nicht geht, dann würde ich sagen, okay, Herbert, komm doch mal mit. Dich stört es ja anscheinend auch. Gisela, ich habe jetzt auch noch mal mit Herbert geredet und dem geht es ganz ähnlich. Gisela, könntest du nicht einfach nur ein Gebetsanliegen beten? 1 Minute, das wird uns allen helfen. Und wenn das gar nicht geht, dann würden wir sagen, okay, jetzt lass uns mal im Gebetskreis thematisieren. Wir alle merken das ja. Und es gibt ganz oft diesen Elephant in the Room, diesen Elefant im Raum. Alle wissen, dass es so ist. Alles stört und keiner sagt was. Und dann einfach mal sagen, also wir haben ja hier einen Elefanten im Raum, Gisela. Das war ein Spaß. Oh, Jesus. Gisela, du bist unser Elefant. Natürlich nicht. Aber ihr versteht den Punkt. Das kann bei ganz, ganz großen Sachen sein, wirklich, da ist jemand und der was auch immer, wir haben ja immer gleich, da lebt jemand mit dem Ehebruch und was auch immer, ja. Aber nein, es sind die vielen mini-kleinen Sachen, wo wir merken, wir sprechen sie oft nicht an und dann wächst das. Und dann kommt der Punkt, plötzlich explodiert's. Und du denkst so, warum explodiert das jetzt plötzlich so krass? Weil es ist ja eigentlich nur eine Kleinigkeit. Ja, warum? Weil es sich aufgetürmt hat über Monate und Jahre und wie auch immer, plötzlich explodiert es. In unseren Familien dasselbe, oder? da gibt es so Familienfest, Weihnachten und es gibt immer und alle spüren, es ist irgendwie weirdy und keine Ahnung, niemand spricht es an und irgendwann kommt es zu einem Knall, wegen dann irgendwie, dass der Kuchen nicht richtig angeschnitten wurde. Und ja, du denkst, wieso gab es jetzt deswegen? Ja, das war nur der letzte Tropfen für diesen Konflikt, dass es explodiert. Deswegen habt euch lieb. Und zwar so sehr lieb, dass ihr sagt, der andere ist mir so wichtig, dass ich hingehe. Weil nicht das anzusprechen bedeutet, meine Komfortzone, meine Angst zu konfrontieren. Und so. Also ich bin mir viel wichtiger als der andere. Es ist nicht demütig, es ist nicht friedfertig, es ist einfach nur feige, selbstsüchtig und lieblos, wenn ich Dinge nicht anspreche. Oh, das war jetzt ein netter Satz. Wie gesagt, heute fast ein bisschen mehr Seminarmodus als Predigt. Aber wir haben oft so sehr spirituell, geistlich hochtrabende Themen und dann sind das die Sachen, die brauchen wir eigentlich im Miteinander. Und deswegen habe ich mir mal getraut, mal so ein Thema zu droppen. Auch wenn du jetzt nicht total inspiriert rausgehst, will ich dir zwei Fragen noch mitgeben. Die erste Frage ist, wo bist du schuldig geworden, dass du Dinge nicht angesprochen hast? Und jetzt nicht im Sinne von, ich muss mir jetzt selbst geißeln, was bin ich für ein schlechter Mensch, aber einfach mal zu reflektieren im Moment, wo habe ich Gisela nie gesagt? Mich aber seit 5 Jahren innerlich über sie aufgeregt und auch mit allen anderen darüber geredet, wie nervig das mit Gisela ist. Und dann die Frage, die vielleicht daraus resultiert, gibt es gerade eine Situation, eine Person, eine Sache, da solltest du dich aufmachen und hingehen. Vielleicht erstmal das nochmal sortieren, selber reflektieren, Motive checken. Aber du musst nicht in hundertprozentiger Liebe sein und hundertprozentig sortiert, um Dinge anzusprechen, aber mal so grundsätzlich vielleicht zu checken, ist mein Balken viel größer als deren Splitter. Dann geh hin. Jesus, ich danke dir, dass du uns suchst und uns nachgehst und uns gewinnst, wenn wir uns verirren. Und ich danke dir, dass wir füreinander dasselbe sein dürfen und tun dürfen, nämlich nachzugehen, wo wir uns verirren, zu konfrontieren, wo wir auf falschen Wegen sind oder auch Dinge anzusprechen. Und ich bete für jeden Einzelnen von uns, dass du uns hilfst, in unseren Kontexten das zu leben. Und ich bete, Herr, hier für die FEG hier in Titisee Neustadt, dass du diese Kultur schenkst und dass sie wächst von immer mehr echt werden, sich immer mehr trauen, da zu sein und sich auch anzustoßen. Und ich bete, dass du ihr Gnade schenkst. Herr, jetzt in Gesprächen, die vielleicht jetzt auch stattfinden werden, weite Herzen, viel Weisheit, viel Demut. Und wir beten echt, Heiliger Geist, dass du Dinge ausräumst und wir leben dürfen, dass du hier durchwehst und eine Reinigung geschieht in Beziehungen, eine Reinigung im Denken, eine Reinigung in Meinung übereinander, eine Reinigung in einfach mal sich auszusprechen und Dinge, die als Elefanten hier im Raum rumstehen, ich bete, dass sie angesprochen werden und dass wir ja erleben dürfen, wie du das klärst. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen.